Tonspuren.
Ein interessantes Schauspiel entfaltete sich gestern nachmittags auf dem Landungsgelände bei der Station Weißgerber. Die Nachricht von der Ankunft der Ashantis hatte hier mehr als 2000 Personen versammelt, die auf dem schattenlosen Platze frohgemut der intensiven Sonnenhitze stundenlang Trotz boten.
Das Ashanti-Fieber. Peter Altenberg und die Wiener Völkerschau 1896. Feature von Johannes Gehlig. Erstes Kapitel: Die Ankunft.
Um 3:45 Uhr lief der Dampfer mit der Ashanti-Truppe ein. Die Polizeiorgane konnten nur mit Mühe die Ordnung aufrechterhalten und der Landungsplatz musste mit provisorischen Gittern abgesperrt werden. Schon von Ferne sah man einige halbnackte Neger auf der Kommandobrücke mit Tüchern wehen. Bevor die Ashantis das Schiff verließen, mussten sie auf polizeiliche Anordnung ihren fast adamistisch enthüllten Körper verhüllen, was ihnen angesichts der afrikanischen Hitze sehr leid tat. Es sind fast durchwegs stramme, kräftige Figuren, die gar nicht so wild aussehen, als sie es vielleicht in ihrer tropischen Heimat sind. Die Frauen, die ihre Kinder auf dem Rücken tragen, sind zumeist ganz kurios frisiert, sodass sie mit ihren aufwärts geflochtenen Zöpfchen vielhörnigen Teufelinnen gleichen. Das Publikum begrüßte die exotischen Gäste mit großem Hallo und lachte herzlich, als einige Mitglieder der Truppe die bereitstehenden 15 Fiaker bestiegen.
Die Programme und die Vorwerbung, bevor die schwarzen Ashanti überhaupt eingetroffen sind, hatten schon den Schwerpunkt auf Tänzen und auf Schau und auf Events halt und nicht auf Wissenschaft. Es stand dort nicht und bilden Sie sich. Es stand dort, glotzen Sie.
Die Freizügigkeit oder auch die Nacktheit, die die Ashantis gezeigt haben, die ist nicht zu dem Zeitpunkt tatsächlich was Ungewöhnliches. Ja? Also man kennt es dann sehr gut von den Debatten rund ums Gänsehäufel und um die Geschichten, die man sich da erzählt, über die Leute, die dort nackt baden oder nur mit einem Hemd baden. Also Nacktheit ist natürlich für diese Zeit schon ein unglaublich elektrisierendes Moment. Ja? Also weil sie auch nicht am Körper alles abbildet, ja, also eben die Befreiung des Körpers, eine freie Sexualität wird damals eine große Utopie.
Mit fliegenden Fahnen fuhren die Fiaker, gefolgt von der drängenden Menge, über den Ring und den Graben, von den Passanten nicht wenig angestaunt. Monsieur Gravier, der im Laufe der letzten 12 Jahre an der Küste Guineas bis tief in das Innere des Landes hinein zahlreiche Handelsniederlassungen gründete, hat im Vereine mit der rührigen Verwaltung des Tiergartens dieses Stück afrikanischen Lebens für kurze Zeit auf den Wiener Boden verpflanzt. Die interessante ethnografische Schaustellung wird von morgen Sonntag im Wiener Tiergarten dem allgemeinen Besuche zugänglich sein.
Es findet ja im Zoo statt. Ja. Also man muss sich mal vorstellen, dass Menschen im Zoo zur Schau gestellt werden, also inmitten quasi von Tiergehegen finden diese Schauen statt. Das ist natürlich ein enorm sprechendes Bild, ja? Also auf welcher Stufe man die Menschen sieht und in welcher Verbindung man sie sieht. Ja? Also nicht nur, dass man sie angafft, sondern dass man sie quasi direkt auch im Zoo präsentiert. Das ist etwas, was relativ neu ist dann in den 1880er, 1890er Jahren. Und wo es schon ein bisschen Kritik dran gibt, grundsätzlich auch, zum Beispiel von kirchlicher Seite, die dann sagen, ja, aber man kann doch nicht Tiere und Menschen auf eine Stufe stellen.
Die ganze Bevölkerung eines Ashanti-Dorfes, gegen 70 schwarze Männer, Frauen und Kinder, hat sich gestern in einer langen Wagenreihe über den Ring, Kohlmarkt, Graben, Rotenturmstraße und Praterstraße in ihre Villenkolonie begeben, die ihnen im Wiener Tiergarten errichtet wurde. Dort lugen zwischen Bäumen strohgedeckte niedere Hütten und offene Werkstätten hervor. Ein geräumiger Tanzplatz erhebt sich auf einer erhöhten Estrade, und vor dem Auge des Beschauers entrollt sich das Bild eines regelrechten afrikanischen Dorfes mit seiner Bevölkerung von 70 Ashanti-Negern. Die Männer fertigen mit ihren einfachen Werkzeugen bunte Gewebe, kunstvolle Schmiedearbeiten und Goldschmuck an oder erholen sich bei nationalen Spielen, Kriegstänzen und Gefechten von ihrer Arbeit, während die Frauen vor den Augen des Publikums die Mahlzeiten bereiten.
Die Wiener Ashanti-Völkerschau im Jahre 1896 setzt mit ihrer eventartigen Museumsdramaturgie neue Maßstäbe. Der französische Impresario Monsieur Gravier hat dabei die vorangegangenen Völkerschauen des Zoodirektors und Tierhändlers Karl Hagenbeck kopiert. Hagenbeck war der Erste, der wirklichkeitsnahe Environments aufbaute. Anstatt die exotischen Völker wie Schauspieler auf Bühnen vorzuführen, baute er ganze Dörfer auf und ließ die Besucher die ausgestellten Menschen hautnah erleben, wie der Wiener Historiker Werner Michael Schwarz erzählt.
Nacktheit, Sexualität spielt immer schon in der Vorankündigung, zumindest im Subtext, immer eine zentrale Rolle. Dann ziehen sie noch so durch die Stadt zum Tiergarten. Der Tiergarten war eben am Rande des Praters und beziehen dort ihre Quartiere. Also es wurde wirklich sehr massiv natürlich auch inszeniert. Das hat man alles von Hagenbeck gelernt. Ja. Also eben, wie macht man das? Wie erzeugt man Aufmerksamkeit damit? Es geht immer auch darum, einerseits, dass die Leute in dem Dorf wohnen, wo sie jederzeit unter Anführungszeichen besichtigbar sind. Und gleichzeitig werden natürlich immer, um so ein bisschen das Interesse in Gang zu setzen, natürlich auch bestimmte Inszenierungen aufgeführt, Tänze. Und es gibt halt immer Programm auch. Ja. Und das, wie soll man sagen, aufsehenserregendste Programm ist eigentlich immer dann, wenn irgendwas passiert ist. Ja. Also wenn zum Beispiel jemand gestorben ist.
Der Faszination für die vermeintlich unverdorbenen, von der Zivilisation verschonten Afrikaner im Naturzustand erliegen nicht nur die Männer. Auch die weiblichen Besucherinnen ergötzen sich an der süßen Wildheit der entblößten, muskulösen Männerleiber.
Hochinteressant, dass ja auch die Männerkörper offensichtlich große Wirkung hatten. Also es gibt ja ganz viele Beschreibungen, ob das jetzt wieder Männerfantasien sind, kann man oft natürlich jetzt genau sagen, ja, die ja jetzt von der großen Faszination der Männer auf die Frauen sprechen. Ja. Und es gibt ja auch die Erzählungen, dass es Kinder gab und dass Frauen sexuelle Beziehungen hatten mit den Ashanti. Und es ist tatsächlich zum Beispiel ein schöner Text, noch, ich glaube, ein, zwei Jahre später, in so einer Frauenzeitschrift, wie könnte man heute sagen, wo wirklich ernsthaft debattiert wird, ob Ashanti-Männer weiße Frauen wirklich lieben können.
Der Dichter Peter Altenberg nähert sich in seinem 1897 erscheinenden Prosaband Ashanti der Ausstellung wie in einer langsamen Kamerafahrt.
Beim Eingange in den Tiergarten mit dem schwarzen Netzgitter war ein hellbraunes, von Firnis glänzendes und in der Nachmittagssonne bratendes Schweizerhäuschen, in welchem der Clark saß und eine Birne speiste. Er verkaufte zitronengelbe Entreekarten und dunkelgrüne Ermäßigte für Vereine, Militärs, Abitüs. Man hörte das Geräusch von eisernen Kastagnetten, dumpfen Holztrommeln, Messingringen. Synkopierte Rhythmen, sagte der Hofmeister. Hört ihr? Da-da, da-da-da, da-da, da-da-da. Wie in einem Eisenbahnwaggon die Geräusche unter dem Boden, sagte der Knabe. Dazu müsste man jetzt erst eine Musik machen mit echten Instrumenten, sagte Fortunatina. Für die ist es jedenfalls Musik, sagte der Knabe. Mache nur nicht gleich solche Abgründe zwischen uns und ihnen. Für die. Was bedeutet es? Glaubst du, weil das dumme Volk sich über sie stellt, sie behandelt wie exotische Tiere? Warum? Weil ihre Epidermis dunkle Pigmentzellen enthält? Diese Mädchen sind jedenfalls sanft und gut. Komm her, Kleine. How is your name?
Zweites Kapitel. Peter Altenberg als Feldforscher.
Die Hütten. Abends. Die Hütte des Häuptlings. An drei Haken der Wand hängen drei Taschenuhren. Eine goldene, eine silberne, eine aus Nickel. Der Häuptling sitzt auf einer Pritsche, spielt auf einer Harmonika Mollakkorde. In einem kleinen offenen Koffer befindet sich eine weiße Flanellhose. Madame Jabolet-Domey raucht ein Pfeifchen, hört ihrem Gatten zu. Die Hütte des Goldschmiedes Notet, Palast der Schönheit, Paradies des Friedens. Vier Atemzüge, wie Akkorde der erlösten Welt.
Der Autor Peter Altenberg verbringt im Sommer 1896 ganze Tage und Nächte in dem Ashanti-Dorf. Er verzichtet auf den geliebten Aufenthalt in der Sommerfrische in Gmunden. Die Natur, die er in diesem geliebten Black Man genieße, so Altenberg, sei schöner als die des Salzkammergutes oder vielmehr dasselbe.
Meine liebe Gretel.
Brief an Gretel Engländer, Wien, 5. August 1896.
Trotz entsetzlicher Rückenmarksqualen lebe ich jetzt seelisch wirklich im Paradiese. Den ganzen Nachmittag und Abend bis 9 verbringe ich bei meinen edlen, zarten Freundinnen Tioko und Manomba, Ashanti-Negerinnen, im Tiergarten. In einem umfriedeten Raume, in welchen sie niemanden eintreten lassen, sitzen wir miteinander auf einem langen Holzschemel und die blöden, rohen, viehischen, weißen Menschen starren uns an. Niemand darf in ihre Einfriedung, nur ich. Alle werden hinausgewiesen.
Der schrullige Dichter mit den hippieartigen Holzsandalen, der schottischen Reisemütze und dem markanten Schnauzbart, den er sentimental zu beiden Seiten herabhängen lässt, spielt für Freunde und Bekannte gerne den Führer durch das Dorf. In Briefen verbreitet er das Gerücht, er sei der Einzige, der Zugang zu den Hütten der Ashanti-Afrikaner hätte, so die Kulturhistorikerin Victoria Lunzer-Talos.
Zu seiner Rolle, dass ich bin der Einzige, der hier bei Ihnen sitzen darf, lenkt er grandios davon ab, dass alle Zuschauer oder zumindest die besseren Leute auch hinter die Gitter gehen durften. Es ist gar nicht wahr, dass nur er durfte.
Liebe Gretel.
Brief an Gretel Engländer, 22. August 1896.
Um 6 Uhr abends fuhr ich mit Manomba, Dioko, Akole und Akoshia aus dem Tiergarten ins Café Scheidel, wo wir Tee nahmen. Und dann in die Oper. Hier wurden wir von einem Herrn der Generalintendanz empfangen und jeder meiner Freundinnen ein Opernglas zur Verfügung gestellt. Gratis. Und eine Bonbonniere geschenkt. Die ganze Oper war auf. Meine Freundinnen benahmen sich unbeschreiblich tadellos. Nur manches Mal sah man ihren idealen nackten Oberkörper, welcher das Licht keines Opernhauses zu scheuen braucht. So gebaut sind nur die miederlosen Menschen.
Der Autor Altenberg genießt die Aufmerksamkeit, die den Ashanti und ihm als privilegierten Feldforscher entgegengebracht wird. Er setzt sich an die Spitze des Ashanti-Rummels und surft auf der Welle der Begeisterung. Er arrangiert Opernbesuche für die jungen Afrikanerinnen, kokettiert als Fürsprecher der Afrikaner und vermittelt Einladungen zu Abendsoupers.
Kultur. Nach dem Diner bekamen beide Akolés eine wunderbare französische Puppe zum Spaß. Zuerst sangen sie dieselben in Schlaf und küssten sie. Plötzlich ließ The Big Akolé ihre Toga von ihrem idealen Oberleibe herabgleiten und gab dem Püppchen aus ihrer herrlichen Brust zu trinken. Little Akolé stand da, mit ihrem hungrigen Püppchen im Arme, tief verzweifelt. Frau H. sagte ihren Gästen, es wäre der heiligste Augenblick ihres Lebens.
Die Ashanti-Völkerschau sollte für die schriftstellerische Karriere Altenbergs ein wichtiger Etappenschritt werden. Nach dem so erfolgreichen Debüt, wie ich es sehe, wartet der Berliner S. Fischer Verlag auf einen weiteren Schwung seiner so eigenwilligen Prosa-Miniaturen, um ein Nachfolgebuch auf den Markt bringen zu können. Die Ashanti scheinen der Stoff zu sein, der genug Material abzuwerfen verspricht. Das Buch wird im Jahr darauf rechtzeitig zur Wiederholung der Völkerschau erscheinen. Auf dem Cover ein stehendes und ein sitzendes Ashanti-Mädchen mit entblößten Brüsten, wie der Literaturwissenschaftler Heinz Lunzer erklärt.
Der Markenname Ashanti mit einem sehr expliziten Bild einer Fotografie, einer bearbeiteten allerdings Fotografie auf dem Umschlag, hat schon sehr verkaufsfördernd gewirkt und es war immerhin erst die zweite Publikation Altenbergs, sodass man sagen kann, das ist ein Reißer gewesen, wenn er auch nur einmal aufgelegt worden ist. nach dem ersten Buch und hat ihn sicher bekannt gemacht.
Der skurrile Anblick Altenbergs, der stundenlang vor allem inmitten der jungen Ashanti-Mädchen sitzt, mit ihnen lernt, kocht, isst und Glasperlen tauscht, ruft allerdings nicht nur wohlwollende Erheiterung hervor.
Verehrter Arthur.
Brief Richard Bär Hoffmanns an Arthur Schnitzler.
Altenberg hat mir, ich bat ihn nicht darum, im Tiergarten durch einige Stunden Gesellschaft geleistet. Von dem plumpen Komödiespielen dieses armseligen Schmierenkomödianten können Sie sich kaum einen Begriff machen. Er lehnt verzückt an irgendeiner Umfriedung und starrt auf irgendeinen Schwarzen oder Schwarze und wartet, dass ihn ein zufällig Vorübergehender, er ist natürlich nur am Nachmittag in den Besuchsstunden dort, wo er gesehen wird, aus seiner Verzückung reiße. Dabei ist er blind für den wirklichen Reiz dieser dunklen Menschen.
Drittes Kapitel: Die ehrenwerte Gesellschaft.
Akolé. Das soll die schönste sein, sagen die Besucher. Eine Beauté ihrer Heimat. Wo liegt dieses Ashanti? Nun, für eine Negerin? Stolz ist sie, wirklich unsympathisch. Was glaubt sie eigentlich, dieses Mordel? Eine Ehre sollen wir uns machen, ihren Schmarrn zu kaufen. Nicht einmal ansehen möchte sie uns, während sie unser Geld nimmt für Le Takotza Zahnkraut. Gewiss ein Schwindel. Hast du Heimweh? Unsere Verkäuferinnen würden ein schlechtes Geschäft machen. Musst freundlich sein, Schatzerl. Tut dir ja niemand was. Frieren tut sie, der arme Hascha. No, 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 nur nicht gleich aufbegehren. Was bist du zu Hause? Eine Gnädige? Du wirst es noch billiger geben. Ein arroganter Fratz. Adieu. Es ist nichts aus ihr herauszubekommen. Goodbye, Mordel. Tut dir nichts an. Es wird schon besser werden. Servus. Benjo, Benjo. Geh zum Teufel, pack dich.
Dass er dokumentiert hat, dass diese Geschichte weiter deswegen diskutiert wird oder gelesen wird, finde ich ganz toll. Die Beschreibungen sagen Otto gleich, wie er dieser Mann war.
Der Märchenerzähler aus Ghana, Patrick Adai, blättert durch Kopien von Gouache-Bildern, die der Genremaler und Illustrator Wilhelm Gause während der Völkerschau angefertigt hat.
Das ist eine typische Ashanti, sagen wir mal, Kind, ungefähr schätzungsweise 13-jährige Mädchen. Es ist nicht genau zu erkennen, was eine Farbe, aber trotzdem ist es typische Ashanti-Frauenkleid. Zweiteilig. Oben Kaba, unten einfach eine normale Stoff herumgetragen wird. Zu speziellen Zeremonien. Es wird immer noch verwendet. Bei manchen Ashanti, sagen wir mal, Familien.
Die zwei Aquarelle von Wilhelm Gause, einem routinierten und begabten Illustrator und auch Maler, die aber hier eindeutig als Effekt hascher Bilder gemacht wurden. Eine junge Frau, gepflegte Dame, hat ein kleines Kind vor sich am Schoß. Das Kind hat wenig an, wie das Naturvölker nun einmal tun, und trinkt Bier.
Die rücksichtslose Vermarktung der zur Schau gestellten Afrikaner und Afrikanerinnen entgeht auch dem Dichter Peter Altenberg nicht.
Gespräch. Es ist kalt und ganz feucht, Dioko. Überall Wasserlachen. Ihr seid nackt. Was sind diese dünnen Leinensachen? Kalte Hände hast du, Dioko. Ich werde sie dir erwärmen. Baumwollflanell braucht ihr wenigstens, nicht gezwirnte Ware. Wir dürfen nichts anziehen, Herr. Keine Schuhe, nichts. Sogar ein Kopftuch müssen wir ablegen. Gib es weg, sagt der Clark. Gib es weg. Willst du vielleicht eine Dame vorstellen? Warum erlaubt er es nicht? Wilde müssen wir vorstellen, Herr. Afrikaner. Ganz närrisch ist es.
Man wünscht es, dass wir Tiere vorstellen. Der Clark sagt, wozu braucht man euch? Nackt müsst ihr sein, natürlich.
Die spärliche Bekleidung und das ungewohnte Wiener Klima mit kalten, feuchten Sommernächten wird auch dem Waffenschmied Ahachi zum Verhängnis. Bereits im Jahr 1880 starben in Hamburg und Berlin sämtliche Mitglieder einer zur Schau gestellten Eskimo-Familie an Pocken. Während der Ashanti-Schau in Wien verstirbt der Waffenschmied aufgrund einer akuten Lungenentzündung.
Die Totenfeier des Ashanti-Waffenschmiedes. Als gestern Vormittag der Tod Ahajis im Ashanti-Dorfe bekannt wurde, begann alles klein und groß, Männer, Weiber und Kinder, zu schluchzen und zu jammern. Der Häuptling ordnete sofort eine Totenfeier für den Verstorbenen an. Ein Trauertanz wurde aufgeführt. Die Weiber rissen sich Armspangen, Korallen, Ringe, Ohrringe, Ketten vom Leibe. Die Männer zeichneten sich mit einer braungelben Salbe allerhand Figuren als Erinnerungszeichen an den Verstorbenen auf Arme und Schenkel. Durch 10 Tage werden nun die Ashantis zweimal täglich dem toten Genossen Totentänze widmen. Dem Publikum ist der Zutritt hierzu gestattet.
Die Ausrichtung der Ausstellung ist im Gegensatz zu den anthropologisch-populärwissenschaftlichen Schauen der 80er Jahre ganz dem Voyeurismus eines aufstrebenden Massenpublikums geschuldet.
Man weiß auch, dass es eigene Karten für Arbeiter gab, also verbilligte Karten. Die durften an bestimmten Tagen kommen, also quasi an den Wochenenden oder an Sonntagen nicht, aber halt unter der Woche oder am späteren Nachmittag gab es quasi vergünstigte Karten für einkommensschwächere Schichten. An manchen Tagen soll ja 30.000 Besucher, Besucherinnen im Tiergarten gewesen sein. 70 Leute waren so quasi die Objekte dieser Schaulust. Ja. Also muss man sich vorstellen, welcher Schnitt das ist. Ja. Also von wie vielen Menschen, die permanent umgeben waren, ja, an schönen Tagen.
Zwischenfälle im Ashanti-Dorf. Am gestrigen Sonntag herrschte im Tiergarten ein geradezu unheimliches Gedränge, welches zu verschiedenen Zwischenfällen Anlass gab. Nahezu 30.000 Personen füllten die Räume des Tiergartens aus und noch immer harrten vor dem Eingangstore in der Laufberger Gasse Hunderte von Menschen. Eine Szene, die mit Heiterkeit aufgenommen werden konnte, ergab sich, als ein Ehepaar einen der Ashanti-Neger mit Zwicken und anderen Liebkosungen überhäufte. Da geriet der Afrikaner derart in Zorn, dass er mit südlicher Lebhaftigkeit dem Manne eine tüchtige Ohrfeige versetzte.
Wenn es umgekehrt wäre, wie wäre die Reaktion? Wenn ein schwarzer Mann eine Weiße angegriffen hätte, was konnte die Reaktion sein? Hätte dieser Schwarze überlebt. Nur eine Ohrfeige zu geben, glaube ich, war für mich einfach zu zeigen, einfach ein bisschen Respekt geben.
Philosophie. Besucher des Ashanti-Dorfes schlagen an die Holzwände der Hütten zum Spaß. Der Goldschmied Notay. Sir, wenn ihr zu uns nach Accra kämet als Ausstellungsobjekte, würden wir nicht des Abends an eure Hütten klopfen.
Viertes Kapitel. Peter Altenberg verliebt sich.
Meine liebe Gretel.
Brief an Gretel Engländer, 5. August 1896.
Gestern führte ich die 7-jährige Akolé in den Zirkus. Ein schöneres, wohlgeformtes Püppchen gibt es nicht. Einfach griechisch. Sie saß auf meinem Schoße und benahm sich wie eine Dame. Ich gab ihr 100 Küsse und sie schmiegte sich an mich. Wenn ich sie bei mir behalten könnte, Sie kaufen, sie erziehen außerhalb der Konvention, in ihrer süßen Wildheit, ihrer Grazie.
Peter Altenberg ist zu Beginn der Ausstellung vor allem der siebenjährigen Akole verfallen. Neben den Einladungen zu Soupers und in die Oper nimmt er sie immer wieder mit in den Zirkus, zur Jause in Restaurationen. Und sie trinken, so Altenberg, Tee mit Rum und rauchen Zigaretten. Der 37-jährige Autor allein mit einem siebenjährigen Mädchen. Was denken die Eltern darüber?
Die Kinder der Ashanti sind wohl sehr darauf getrillt gewesen, nur alles das zu machen, was die Weißen von ihnen verlangen oder von ihnen für interessant empfinden. Dass Personen wie die Ashanti wahrscheinlich sogar schon vorbereitet oder durch Erfahrung von anderen gewusst haben, was für Begehrlichkeiten des Augen- und des Tastsinns zumindest in den Ländern, wo sie ausgestellt werden, durch die Kulturdifferenz sie erwarten, das hat zum Geschäft, fürchte ich, muss man sagen, dazugehört.
Doch wie weit gehen die Begehrlichkeiten? Wo endet die nette Onkelhaftigkeit? Wo beginnt der Vorwurf der Pädophilie?
Diese Faszination an Kinderkörpern ist vielleicht schon ein zeittypisches Phänomen, auch in der Phase. Ja? Also kindliche Sexualität wird ja auch in der frühen Psychologie zu einer interessanten Frage. Man freut und so weiter. Es steht ja auch in diesem Kontext. Ja? Also man beschäftigt sich um 1900 stark mit Sexualität und oft auch mit kindlicher Sexualität in einer anderen Weise als jetzt als Missbrauchsfrage, sondern überhaupt die Frage, wann entwickelt sie sich, wie entwickelt sie sich, was bedeutet das und so weiter. Ja? Man findet natürlich jetzt zum Beispiel in Erotiksammlungen dieser Zeit, ja, die jetzt auch in öffentlichen Bibliotheken liegen, in der Wien-Bibliothek oder der Nationalbibliothek, zum Beispiel sehr viel Pornografie, die wir heute eindeutig auch als Kinderpornografie sehen müssen. Oder die Mutzenbacher, die vermutlich das Alten geschrieben hat. Ja, da geht es schlicht und einfach immer um Sexualität von Kindern.
Das ist ja bei Altenberg das Übliche, dass er eben das große Faible für die ganz jungen Mädchen hat, die noch nicht von den Erwachsenen verdorben sind. Ich sage den schönen Spruch, den Altenberg gelebt hat von A bis Z, so schöne Kinder und was für grausliche Erwachsene werden draus.
Er hatte sicher pädophile Gelüste und er hatte sicher nicht genug Gelegenheit, die so auszuüben, wie er es gerne getan hätte, wobei ich mir nicht zutraue zu sagen, was er eigentlich wirklich alles hätte tun wollen.
Der Abend. 8 Uhr abends. Regen, Regen. Es hört ein bisschen auf. Es duftet nach nassen Kieselsteinen. Oder es scheint so zu sein. Djoko steht da, in lila Kattun eingehüllt. Wie ein dunkler Teichvogel, der friert. Wie auf einem Fuße steht sie, geduckt in lila Gefieder. Da gebe ich ihr den ersten Kuss. Ruhig steht sie. Wie glücklich bin ich. Der Regen hat ein bisschen aufgehört. Es duftet nach nassen Kieselsteinen. Good night, Djoko. Djoko? Djoko? Oh, Sir.
Durch das 1897 erscheinende Buch Ashanti zieht sich als roter dramaturgischer Faden eine Dreiecksgeschichte zwischen der 13-jährigen Djoko, der 15-jährigen Nabadu und dem alter Ego des Autors, der in Vignetten selbst immer wieder als Ich-Erzähler, Sir Peter oder Peter A. auftritt.
Liebe Annie.
Brief an Annie Hollitscher, 27. August 1896.
Djoko ist die dümmste, unkultivierteste, primitivste von allen. Und eben darum liebe ich sie ganz anders wie die anderen. Sie hätten sehen sollen, wie sie wie ein Jaguar auf meinen Freund Berathon losspringen wollte, als er sie berührte. Ich trat hinzu und sagte, »My dearest Djoko, that's a friend of me.«
Die Annäherung zwischen Djoko und dem von den Mädchen als Sir titulierten Ich-Erzähler gipfelt in der expliziten Aufforderung, in Djokos Hütte zu gehen.
9 Uhr abends. Der Mond macht die Birken im Garten glitzern. Still sind die afrikanischen Hütten. Diokos Hütte ist finster. Monambo ruft mich. Ich trete in die Hütte. Auf dem Boden liegen Monambo, Akole, die Wunderbare und Akoshia. Kein Polster, keine Decke. Die idealen Oberkörper sind nackt. Es duftet nach edlen, reinen, jungen Leibern. Ich berühre leise die wunderbare Akole. Diokko, sagt sie sanft, du liebst sie. Ich küsste den drei Mädchen auf ihren harten Lagern die Hände. Akole war zu schön. Ich kniete mich nieder, küsste sie auf die Stirne, die Augen, den Mund. Guto Diokko, sagte sie sanft. Monambo, Akoshia verkrochen sich in ihren Gattunen. Als ich aus der Hütte trat, waren die Birken grau im Frühlichte und wie eins mit der nebeligen Luft, welche nach feuchter Frische duftete.
Das Ende dieser Vignette ist, dass beim Morgengrauen der Herr die Hütte verlässt. Was hat er denn bitte in der Nacht gemacht?
In der Folge verliebt sich der Ich-Erzähler jedoch in die 2 Jahre ältere Nabadu. Die thematischen Überschneidungen zwischen dem Inhalt des Ashanti-Prosabandes und der Briefe legen den Schluss nahe, dass es sich bei dem Geschilderten weniger um Fiktion als um gedichtete Wirklichkeit handelt.
Meine liebe Helene.
Brief an Helene Hollitscher, Wien, 6. September 1896.
Nabadu heißt meine neue Flamme. Sie hätten das erleben müssen. Mir und meinem jungen Freund Dalis kamen die Tränen in die Augen, als Diokko heute abends an meinen Tisch trat und meine Hand küsste und mit ihrer sanften Stimme sagte, Nabadu all, Nabadu ist alles, Diokko finish, mit Diokko ist es zu Ende. Ich war einfach erschüttert, tief, tief ergriffen. Nabadu ist älter, 15, und schöner.
Für den Märchenerzähler aus Ghana, Patrick Adai, ist die zur Schaustellung und erotische Ausbeutung der jungen Ashanti-Mädchen ein Zeichen, dass der wahren Kultur der Ashanti während der Völkerschau nur unzureichend Genüge getan wurde.
Wenn Brüste gezeigt wird, hat mit bestimmten Anlässen zu tun. Vor allem gibt es Bragro, das ist ein Pubertät-Ritus, wo die Frauen vom Jungfrau zu einer Frau. Aber das ist ohne Anwesenheit der Männer. Das heißt, wenn es mit diesem Zusammenhang mit Männeranwesenheit, mit Brustkörper, das ist nicht unsere Kultur.
5. Kapitel. Der Abschied.
Mein lieber Viktor.
Brief an Dr. Viktor Engländer, Wien, Mitte September 1896.
Heute ist der schwerste Tag meines Lebens. Nabadu reist fort und ich sehe sie in diesem Leben nicht wieder. Könntest du mir von diesem Bicycle-Gelde, welches du mir geschenkt hast, nicht 10 Gulden geben, da ich ihr ein paar gelbe Schuhe aus Schnüren, welche sie sich gestern gewünscht hat, zum letzten Abschiede geben möchte? Dein Peter Altenberg.
Wie wohl Altenberg in seinem Prosaband Ashanti die kommerzielle Ausbeutung der Afrikaner reflektiert und kritisiert, dass sie wie nackte Tiere ausgestellt werden, blendet er über weite Strecken den wahren Charakter der Völkerschau aus. Er verharrt dabei, wie der überwiegende Teil des Wiener Publikums, im Zustand der Verklärung des vermeintlich unverdorbenen, bedürfnislosen Naturvolkes. Als im Jahr 1898 die Angehörigen des Volkes der Bishari bei einer Völkerschau in den Streik treten, ist es mit dem verklärenden Wohlwollen der Wiener jedoch schnell vorbei.
2 Jahre später, Bishari-Schau im Wiener Tiergarten, und da kommt es tatsächlich zu einem Skandal.
aktiv streiken, weil sie kein Geld mehr absammeln dürfen. Offensichtlich hat ihnen die Polizei, so sind die Medienberichte, verboten, Geld einzuheben, also Trinkgeld einzuheben. Und dann machen sie etwas, was man sich quasi unter Anführungszeichen einem wilden Volk nie und nimmer irgendwie zugesteht, nämlich dass sie streiken, dass sie die Kampfmittel der Arbeiterbewegung anwenden. Und dann kippt dann die Stimmung. Und das wird in Wien dann speziell mit dem Antisemitismus in Verbindung gebracht. Also quasi man nützt es sofort auch aus, um zu sagen, die Afrikaner, die Juden, die Tschechen werden oft auch noch dazu genommen, ja, quasi die minderwertigen Rassen, die uns Deutsche bedrohen und gegen die man sich da mit wirklich übelsten Stereotypien wehrt.
Für den Dichter und Erzähler Peter Altenberg geht mit der Abreise der Ashanti gleichsam eine Welt unter. Und es bleibt, mit der für ihn typischen emphatischen Übertreibungskunst, eine entsetzliche Leere zurück.
Le départ pour l'Afrique. Na Badou. Vom Wagenfenster aus. Mr. Peter Finishi? Mr. Peter Finish? Mit Herrn Peter geht es zu Ende. Mr. Peter Misuma? Herr Peter liebte mich. Mr. Peter Vienna. Herr Peter bleibt in Wien zurück. Mr. Peter Finishi. Mr. Peter Finish. Na, aber du? Sie steigt langsam herab auf den Perron zu ihm. Die Glocke. Die Glocke. Die Glocke. Na, aber du? Steigt langsam hinauf in den Waggon. Finishi.
Liebe Helene.
Brief an Helene Hollitscher, Mitte September 1896.
Heute Abend war ich im Tiergarten. Alles öde wie ein Friedhof. Ich trat in die Hütte Nabadus und küsste den kalten, feuchten Boden, auf welchem ihr Götterleib jede Nacht ohne Decke, ohne Polster, ohne Matratze geruht hatte. Wenn ich wenigstens in Accra begraben sein könnte. 5 Wochen reisen die Armen. Aber welcher Abgrund trennt meine Seelen von den euren? Accra und Wien, 100.000 Kilometer. Ich schreibe nicht, ich dichte nicht, ich leide furchtbar. Mein Rücken verbrennt mich. Adieu, ihr Peter Altenberg.
In den Tonspuren hörten Sie das Ashanti-Fieber. Peter Altenberg und die Wiener Völkerschau 1896. Feature von Johannes Gehlig. Im Originalton hörten Sie Viktoria Lunzer-Talos, Heinz Lunzer, Werner Michael Schwarz und Patrick Adai. Gesprochen haben Katharina Knapp, Florentin Groll, Wolfram Berger, Michael Dangel und Nina Strehlein. Technik Elmar Peinelt. Redaktion Alfred Koch. Die Musik entstammte der 1956 in Accra aufgenommenen Sammlung von Ashanti-Liedern, kopiert von Herbert Prasch. Wir bedanken uns beim Phonogrammarchiv Wien. Sie hörten eine Produktion der Feature-Abteilung des ORF 2018.